Wenn man zu meditieren beginnt, soll man also ganz besonders vorsichtig sein, dass man nicht bei einem Platz ist, der von negativen Geistern besetzt sein kann. Das sollte man nicht versuchen. Es kann vielleicht am Anfang gelingen, aber dann kommt es auf einen zurück. Und dann hat der Lama Bambonka Rinpoche eine Geschichte erzählt von einem guten Lama, der sehr erfahren war und der Warnungen ignoriert hat, aber in einem Platz mit negativen Energie zu meditieren, und später hatte er richtige Probleme. Eine Art von Geist ist gekommen und hat ihm geschadet. Bambonka Rinpoche wurde selbst von Geistern verletzt und hatte Kriege mit denen, und einheitlich der Tradition, also nach der Tradition, konnte man die Effekte seines Körpers sehen. Wenn man ein Foto von ihm später sieht, war der große Kämpfe mit Geistern ausgeführt, und sein Körper war verletzt dadurch. Das ist also wichtig. Wie kann man negative Energie, negative Kräfte, negative Geister loswerden, wenn man das spürt, dass sie in dem Platz sind? Er sagt, im Gegensatz zu dem, was du denken könntest, sollte man versuchen, sie zu befreunden und Mitgefühl mit ihnen zu entwickeln und sanft mit ihnen umgehen. Versuch sie kennenzulernen, überlass ihnen kleine Gaben und Opfer. Die machen das mit Käfern, richtig? Das funktioniert. Versuch denn diesen Geist auf deine Seite zu rüber zu bekommen, indem du sanft bist, und versuch ihn zu befreunden, anstelle ihn zu schaden. Jetzt kommen wir zu einem guten Ort, anstelle einem guten Platz. Was ist der Unterschied? Sagt ja jetzt. Alle sagen ja. Okay. Sagt Saraninge. Ne, Nikkejing. Satchachopa. Guter Ort bedeutet, es sollte nicht zu heiß sein, es sollte nicht zu kalt sein. Diamond Mountain hat beides, richtig? Aber normalerweise solltest du einen Platz finden, wo die Temperatur, der deinem Körper entspricht und deiner Persönlichkeit entspricht. Wenn das nicht funktioniert, dann solltest du was unternehmen, es in diese Richtung zu bekommen, soweit möglich. Versuch nicht zu leiden. Versuch deinen Retreat-Platz angenehm zu machen mit Hinsicht auf die Temperatur. Besonders wenn es so heiß oder so kalt sein kann, dass man krank werden kann oder eine Unbalance im Körper erzeugen kann. Die Erde und das Wasser an dem Platz sollte gesund sein. Ich bin auf einem Platz, wo die Erde vergiftet wurde, und wir müssen da sehr aufpassen. Da sollte man sicherstellen, dass die Umgebung und die Umwelt, in der man ist, dass die in Ordnung ist und dass die Umwelt nicht verseucht ist mit Chemikalien oder etwas Ähnliches. Jetzt geht es um die Freunde oder die Leute, die mit dir meditieren, die also mit einem meditieren, die Mitstreiter sozusagen, die sollten auch an Meditation interessiert sein, am selben Thema. Wenn man zum Beispiel eine Meditation über Shamatha machen möchte, nachdem man sich über die Details informiert hat, dann sollte man mit Leuten interessieren, die dann das gleiche Training haben und die gleichen Ziele oder die gleichen Wünsche haben wie du. Es gibt einen Ausdruck auf Tibetisch, der bedeutet, meditier mit einem zweiten Schatten. Meditier mit einem Schatten. Meditier mit einem Schatten als deinen Freund. Das ist ein alter Ausdruck in Tibetisch. Meditier mit einem Schatten als dein Freund. Und er sagt, dass ein paar Leute diesen Ausdruck missverstanden haben, mit einem Schatten als Freund zu meditieren. Und wegen der Güte von vielen, vielen Menschen der letzten 20 Jahre gibt es ca. 1 Million Seiten von alten Schriften, die wie einen Computer eingegeben haben und habe herausgefunden, wer von wem dieser Ausdruck kommt. Es wurde vom fünften Dalai Lama gesagt, ausgesprochen, er hat gesagt, meditiere mit einem Schatten als dein Freund. Und ihr wisst, 400 Jahre später, 300 Jahre später, hat Prabhupada Rinpoche ihn zitiert und gesagt, Leute haben missverstanden, was der fünfte Dalai Lama gesagt hat. Weil die hatten gedacht, meditiere immer nur alleine, und die haben das falsch verstanden. Die haben gedacht, wenn niemand im Traum ist, außer dein Schatten, dann bist du alleine, richtig? Aber Prabhupada Rinpoche hat gesagt, das ist ein Missverständnis, das ist nicht, was der fünfte Dalai Lama gesagt hat. Es bedeutet nicht, dass du alleine meditieren sollst und es sollte niemand im Zimmer sein, sondern es bedeutet, und ich habe noch andere Schriften dazu gelesen und gesucht, was tust du, wenn dein Schatten aufsteht? Wenn du zu einem Frühstück, zu deinem Kühlschrank gehst, um etwas zu essen zu finden, was macht dein Schatten? Der geht auf zu deinem Kühlschrank und versucht, was zu essen zu finden. Wenn du Yoga machst und versuchst, einen Kopfstand zu machen, was macht dein Schatten? Der macht auch einen Kopfstand. Und daher Prabhupada Rinpoche sagt, du solltest jemanden finden, der mit dir meditieren will, die genauso ausgerichtet sind und genau die gleichen Ziele haben wie du. Wenn du sagst, ich gehe jetzt eine Stunde meditieren, dann sagen die, super, das möchte ich auch. Wenn du sagst, am Abend gehe ich jetzt meditieren und meditiere noch einmal, dann sagen die, ausgezeichnet. Das heißt, die folgen dir genauso wie dein Schatten. Verstanden? Er ist sehr, sehr deutlich und sehr angeregt an dieser Stelle, und das ist sehr ungewöhnlich. Er sagt, Leute, die zu meditieren beginnen, sollten es nicht alleine machen. Sie sollten nicht alleine meditieren. Er sagt, es wäre ein Problem. Es wäre ein ernsthaftes Problem. Leute, die lernen zu meditieren, sollen nicht lernen, alleine zu meditieren. Er sagt, ich denke, Gruppen von zumindest 3 Meditierern ist gut. Zumindest 3. Wenn du eine Gruppe von Leuten finden kannst, die ähnliche Spiritualität, dann ist je mehr man finden kann, die mit einem meditieren wollen, für einen Retreat zum Beispiel, dann wäre das gut. Wenn man einen Gruppenretreat machen würde, oder wenn man, im Jänner machen wir einen Retreat, und wenn man ein ganzes Zimmer voll Leute finden kann, die dieselben Ziele haben, und wenn man gemeinsam meditiert, dann ist es viel, viel, viel kraftvoller. Okay? Mein erster Lama, Geshe Lama Patung, als er zu diesem Beispiel gekommen ist und zu diesem Punkt, dann hat er einen Bleistift genommen und hat ihn zerbrochen. Das hat er gesagt, das ist eine Person, die meditiert. Und dann hat er 10 Stifte genommen und hat versucht, und dann gesagt, sieh, schaut mal, wie viel stärker 10 Bleistifte sind. Wenn man Leute finden kann, die mit denen wirklich eng verbunden ist, dann ist es gut, mit anderen zu meditieren. Okay? Ich mache das beinahe jeden Tag. Ich versuche mit anderen Leuten zu meditieren. Es bedeutet nicht, dass es nicht hilfreich ist, wenn man lange Perioden hat, wo man alleine meditiert. Und man kann auch weit kommen, wenn man alleine meditiert. Aber als Anfänger, wenn du die Unterstützung von anderen hast, dann denke ich mir, es ist einfach wahrscheinlicher, dass man wirklich meditiert. Das war wirklich, der nächste Punkt war wirklich schwer. Ich habe tausende von Seiten durchgelesen, um es zu finden, und das war wirklich schwierig. Aber er sagt, unabhängig davon, wie viele Kompagnons oder Freunde du findest, mit denen du meditieren kannst, sie sollten Leute sein, wenn man aus den Augenwinkeln, die versucht anzublinzeln und anzusehen, dann sollten sie schwer sein. Und was das bedeutet, ist, dass sie hardcore sind, also das richtig ernst nehmen. Das gleiche beim Yoga, richtig? Wenn man sich entscheidet, mit anderen Yoga zu machen, dann sollte man mit Hardcore-Leuten machen, also mit denen, die wirklich gut sind. Ich habe in High School, im Gymnasium, Tennis gespielt, und wir hatten einen Trainer dort und der hatte eine Regel. Wir haben nicht mit jemandem spielen dürfen, der nicht besser als wir waren. Und wir durften nie während der Saison mit jemandem spielen, der nicht besser war als wir. Und in der Meditation ist es das Gleiche. Indem du deine Meditationsfreunde oder Meditationskollegen suchst, versuch Schwergewichte zu finden. Es ist so, wie wenn man in ein Restaurant geht und dann spürt man die Gegenwart von jemandem und man so wie einen Motorrad, man spricht über jemanden so wie jemanden von einer Motorradgang, ja, der einfach ein Schwergewicht ist. Den man nur aus den Augen anblinzelt und die würden wie ein Schwergewicht aussehen. Und man fürchtet sich die, man fragt sich, okay, was macht ihr eigentlich? Also jemanden, der wirklich, wirklich ernst ist bei diesem Thema. Er sagt, geh nicht mit Leichtgewichtern aus. Also nicht mit jemandem, der leicht vom Ziel abzubringen ist. Also einfach Leute, die das nicht ernst meinen. Mach das nicht mit ihnen. Weil daraus wirkt nichts. Sei mit Leuten zusammen, die besser sind als du. Sei mit Yoga-Lehrern zusammen, die besser sind als du. Und die werden dich pushen und weiterbringen. Das ist die nächste Zeile, ist wunderschön. Wir sollten das ganze Buch heute machen, heute Abend. Alles ist eigentlich wunderschön. Saksatenki, Semper, Kadaye. Der Dorn der Meditation ist Lärm. Der Dorn jeder Meditation ist Lärm. Die eine Sache, die deine Meditation zerstören kann, sind Geräusche. Also zufällige Geräusche und Lärm. Versuch mal mit einem Retreat zu machen mit einem dieser Batteriewecker, die die ganze Zeit ticken, tick, 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 tick. Versuch das. Oder ich weiß auch nicht, oder mit einer Maus im Zimmer. Das ist wirklich fürchterlich. Du meditierst und da hörst du dieses Kühlschränke sind eine Katastrophe. Wenn du wirklich ernst wirst, was deine Meditation, wenn du es wirklich beginnst, deine Meditation ernst zu nehmen, dann wirst du viel Lebensmittel verschwenden, weil du wirst beginnen, den Kühlschrank auszuschalten, bevor du zu meditieren beginnst, und dann wirst du das dann wieder einzuschalten vergessen, und du kriegst eine Lake auf dem Boden, weil das Eis geschmolzen ist. Und so sollte das sein. Man muss sich um Lärm und Geräusche kümmern. Das ist einfach ganz wichtig. Ich habe Freunde, die nehmen Ohrenstöpsel mit. Die haben 20 Ohrenstöpsel für $3 und die haben die immer mit. Das ist zum Beispiel sehr gut und kann man gut anwenden. Versuch einen Platz zu finden, der ruhig ist. Während dem Tag gibt es Leute, die bellen, und in der Nacht sind die bellen die Hunde. Auch das Geräusch von einem Fluss, das vorbei fließt, nennt er, aber ich habe das auch mal hilfreich empfunden. Ein Lama hat normalerweise hat gesagt, du solltest das Thema, über das du meditieren willst, sorgfältig wählen und dann gut lernen. Aber du solltest auch deine ganzen Dinge vorbereiten und fertig haben. Da spricht er jetzt darüber, das ist, was mein Lama gesagt hat, was du herrichten und vorbereiten musst, um wenn du meditieren willst. Wessen Lama, um welchen Lama geht es jetzt? Richtig, um den Lama von Bambonkari Rinpoche, um seinen Lama. Deva Yoche Tebate, du musst deine Dinge zusammen haben. Was sind das für Dinge? Bevor du dein 3-Jahres-Retreat beginnst oder bevor du eine ernsthafte Meditationssession beginnst, solltest du die richtige Einführung bekommen haben, die richtige Lehre dazu. Du solltest all die Bücher oder das Sadhanas bei dir haben. Das ist, was es bedeutet, deine ganzen Sachen beieinander haben. All diese Dinge. Mendatangsa Kyapalepa. Okay, das ist eine berühmte Geschichte von Ken Rinpoche. Wir sagen sie noch einmal. Kyapche Bangsa, Menda Lepa. Menda Tangsa, Chiapalepa. Okay, das ist eine berühmte Geschichte von Rinpoche, wenn wir, als er zu diesem Punkt gekommen ist. Ich habe den Vorteil, dass ich die Geschichten von meinem Lama erzählen kann. Und daher die gesamten Geschichte von Ken Rinpoche hören kannst, wie die er wahrscheinlich von seinem Lama gehört hat und der von Babonka Rinpoche. Und daher bekommt er die gesamte Insider-Information. Es hat einen Burschen in Tibet gegeben, der mit einem Eindringling in sein Land gekämpft hat. Und die sind nicht besonders, die sind mit solchen, die waren nicht besonders gut beim Kämpfen. Sie haben diese Hörner von Yaks gehabt und die mussten geladen werden. Und die Leute sind normalerweise mit Waffen von ihren Bauernhöfen zur Front gegangen. Und der eine Bursche musste auf die Toilette gehen. Und er hat so ein Haus, eine Toilette gesehen und ist dort hingegangen und ist dort, hat sein Geschäft verrichtet und hat aber seine Waffe dort gelassen. Und als er dann zur Front gekommen ist, hat er diese riesige Horde von feindlichen Soldaten gesehen und hat dann nach seiner Waffe gesucht. Und dann hat er seine Waffe und dann hat er seine Waffe dort vergessen und dann hat er dort an der Front sich in die Hose gemacht und hat dann zu den Feinden gesagt, oh, nur eine Minute, eine Sekunde, ich muss nur meine Waffe noch holen. Und ich habe sie dort bei dem Haus vergessen. Und auf Tibetisch sagt man, er hat geschossen, er hat dort geschossen, wo er auf die Toilette gehen hätte sollen, und er dort, ist dort auf die Toilette gegangen, wo er schießen hätte sollen. Etwas in diese Richtung, okay? Ja, auf jeden Fall, es bedeutet, mach alles bereit, bevor der Zeitpunkt gekommen ist, wo du es brauchst. Bereite dich auf die Dinge, die kommen gut vor. Der Hauptpunkt ist, er sagt das wunderschön. Der Hauptpunkt, das Wichtigste, was du fertig bekommen musst, um für deine Meditation, ist Übung. Du musst ausgebildet sein in Meditation. Du musst wissen, was du meditieren willst, bevor du in dein 3-Jahres-Retreat gehst, solltest du mindestens 6 bis 7 Jahre Training haben und Texte fertig. Und du musst wissen, was du tun sollst, wenn du die Türe zumachst und ins 3-Jahres-Retreat gehst. Verstanden? Okay. Zu unserer Zeit beschwert er sich. Was bedeutet zu unserer Zeit? Er spricht von 1921 in Tibet, richtig? Also 1921 in Tibet beschwert er sich, heutzutage machen sich alle die Leute Gedanken über ihre Kühe und ihre Kühlschränke und über alle anderen Dinge. Und die wissen nicht einmal, was sie machen werden, wenn sie die Tür zumachen. Sie haben keine Praxis fertig, wenn sie ins Retreat gehen. Die denken nicht daran, was sie tun sollen, sondern die überlegen sich nur, habe ich mein Fleisch fertig, mein Essen fertig. Es wird wahrscheinlich kein Fleisch sein, richtig? Ich werde übrigens nicht aufhören, bevor wir nicht mit diesem Thema durch sind. Wenn ihr das nicht wollt, dann müsst ihr nicht zurückkommen, aber so mache ich das. Wir müssen versuchen, das in den nächsten 10 Jahren durchzubekommen. Aber wir werden das schon schaffen. Es wird nicht zu spät werden. Und er endet jetzt die Diskussion über den richtigen Platz zu meditieren. Was war das Zweite? Was war das Zweite? Wie bitte? Genau, das zweite war, nein, wir sind mit dem ersten Überpunkt fertig, sondern wir sind jetzt beim zweiten Punkt. Und der lautet, reduziere deine Bedürfnisse, die du im Leben hast. Mach dir nicht zu viele Gedanken darüber, dass du genug zu essen hast oder gutes Essen. Mach dir keine Gedanken, ob du schöne Kleider hast oder viele Kleider. Das ist alles. Der sagt nur, reduziere deine Bedürfnisse. Desto mehr Dinge du hast, desto mehr Unterhalt musst du betreiben. Desto mehr Unterhalt du betreiben musst, desto mehr Meditationssessions wirst du vergessen. Desto mehr Meditationssessions du vermisst und nicht machst, desto näher bist du dem Tod eines bedeutungslosen Lebens. Du brauchst einen guten Platz zum Leben, du brauchst einen angenehmen Platz zum Leben. Du brauchst einen Platz, wo das Wasser nicht dir auf den Kopf tropft und die Mäuse herumlaufen, weil du kannst dort nicht meditieren. Du brauchst einen guten, ruhigen, bescheidenen, sauberen, ruhigen Platz, ein Zuhause. Du brauchst einen Platz zu meditieren. Aber dann, das reicht. Hör weiter damit auf. Jedes extra Ding, das du ansammelst, und da musst du dich um das kümmern. Und das frisst Zeit auf. Und nimmt Platz in deinem Geist auf. Okay, wir gehen zum nächsten Punkt. Nummer 3 bedeutet, sei zufrieden. Sei dankbar und zufrieden mit dem, was du bekommst. Wenn das Einzige, was du bekommst, etwas schlechtes Essen ist, was immer für Essen du bekommst im Retreat, irgendwas werden die liefern im Retreat, richtig? Es gibt eine ganz, ganz, ganz klare Richtlinie im Kloster. Freu dich, bedank dich über das, was du bekommst und beschwer dich nicht, mach kein Theater. Sag Gott oder wer immer, gib mir dieses Essen. Es ist nicht, was ich wollte, aber ich bin trotzdem dankbar. Ich bin dankbar für die Leute, die gearbeitet haben, um dieses Essen herzustellen. Ich bin dankbar für die Leute, die es gekocht haben. Ich bin dankbar für die Leute, die es hergebracht haben. Leute haben viele Stunden ihrer kostbaren, unersetzbaren Lebenszeit, um das Essen für dich auf diesen Teller zu servieren. Und hör auf, sei dankbar. Und hör auf, dich darüber zu beschweren, ob es übergekocht oder zu wenig gekocht ist. Sieh das Essen nicht auf diese Art und Weise an. Sieh es auf die Art und Weise an, dass du sagst, oh, schau, das ist ein Geschenk von Tausenden von Leuten in dieser Kette des Marktes. Tausende Leute haben gearbeitet, die haben ihr Leben verloren, um dir dieses Essen zu bringen. Und sie ist nicht so ein, ah, das mag ich nicht, das hat zu viel Salz oder das ist nicht, was ich wollte. Auf diese Art und Weise. Es macht dein Leben einfach glücklicher. Sei dankbar für das, was du bekommst und freue dich über das, was du bekommst. Und sag zu dir, wow, hunderte von Leuten haben gearbeitet, damit ich das bekomme, um mir dieses Essen zu bekommen. Nicht nur die Leute, die mit dem Auto zum Essen zu dir gefahren sind, sondern es gibt hunderte von Leuten in der Produktionskette und sei dankbar für die, weil die haben ihr Leben in dieser Produktionskette verbraucht und Zeit hinein investiert. Sieh Essen nicht auf diese Art und Weise an, dass du dich beschwerst, sondern sieh es als ein Wunder. Und das ist es auch. Es ist ein Wunder und es war ein Opfer von vielen Leuten. Das gleiche mit deinem Gewand. Wenn du nicht eine Person bist, die deine Bedürfnisse reduzieren kann und die nicht dankbar ist für das, was sie bekommt, wenn du nie jemand bist, der versucht, mehr Dinge für dein Zuhause zu sammeln oder verschiedenes Essen in deinem Kühlschrank einzusammeln oder in diesen Prozess hinein verwickelst wird, der auf Tibetisch Dzogchen heißt. Und das bedeutet auf Tibetisch, zuerst bekommst du das Essen. Mein Kühlschrank ist so, jetzt habe ich einen Kühlschrank, okay? Und jetzt muss ich Dzogchen machen. Ich muss schauen, welche der Dinge im Kühlschrank alt werden. Und die muss ich zuerst essen. Und dann ist mein Geist damit beschäftigt. Und so ist die Zucchini älter oder sind die Karotten älter? Und dann muss ich Entscheidungen treffen wieder. Und mein Geist wird damit belastet. Versuch einfach die Dinge, die im Kühlschrank sind, dass da weniger Dinge dort sind und so wenig als möglich. Okay. Weil wenn du das nicht bedeutet, wenn du das nicht machst, dann bedeutest du, dass du abgelenkt wirst. Du wirst nicht diese Meditationsniveaus erreichen, die du erreichen willst, wenn du darüber die Gedanken machst, sind die Karotten älter oder die Zucchinis. Was ist der nächste Punkt? Ja. Du solltest ein sehr ethisches Leben leben, sonst wird es nicht weitergehen. Er hat das in der Ordnung vermixelt, das ist nicht mein Fehler. Es kommt gleich, es kommt gleich. Ich glaube, er wollte zuerst über dieses Thema sprechen. Im Allgemeinen, ein ethischer Mensch zu sein, ist die Basis für jeden spirituellen Erfolg. Allgemein gesprochen, bedeutet das, eine nette Person zu sein, ist die Basis für jeden Erfolg in Spiritualität. Deine eigenen inneren Ablenkungen abzuschalten, hängt davon ab, deine großen äußeren Ablenkungen zu reduzieren. Wenn dich dein Gewissen belastet, dann wird dein Geist nicht konzentriert und zentriert sein. Versuch dadurch Selbstkontrolle zu bekommen über die Dinge, die du sagst, denkst und tust. Versuch ein Niveau von Selbstkontrolle zu gewinnen über das Le Niveau, mit dem du andere behandelst und anderen Schaden zufügst. Und wenn dir das gelingt, dann wird dein Geist friedvoll werden. Indem du sehr, sehr sorgfältig bist, anderen und anderen Wesen keinen Schaden zuzuführen. Jetzt, wenn dir das nicht gelingt über Stimulierung, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, wenn es dir nicht gelingt, über Stimulation abzubauen oder zu reduzieren, sagt Dünsi, er macht einen guten Job hier. Okay? Dünsi bedeutet die Beschäftigtheit des beschäftigt sein mit einer Frau, sagt, immer so viel tun. Beschäftigt sein mit dem Leben, also unnotwendige, sinnlose Dinge, die man geschaffen hat, um sein Leben zu beschäftigen und einfach um sich selbst beschäftigt zu halten. Und der hat eine Liste hier gemacht, das sagt, und auf dieser Liste steht E-Mail, ja, da steht E-Mail und am Internet surfen. Das steht hier in der Liste von Babon Karim und Bouché. Wenn man seine Zeit, ihr müsst das SMS schreiben, das E-Mail schicken, das Surfen am Internet und diese Dinge in einem Zusammenhang sehen, dass diese Aktivitäten dich für immer davon abhalten können, gut in Meditation zu werden. Verstanden? Okay. Ihr müsst also das schwerstens abwägen und die Wichtigkeit dessen, was ihr macht, welche Dinge ihr im E-Mail verschickt und welche Messages ihr weiterschickt. Ich habe einen Spam-Filter in meinem Google-Account, aber ich habe einen Fluff-Filter, einen Blödsinns-Filter in meinem Kopf. Und wenn ich sehe, von wem es kommt, dann mache ich es nicht mal auf, weil ich denke mir, diese Person, der Mensch, der schickt mir nur unwichtige Geschichten. Schick nichts, was nicht wichtig ist oder bedeutungsvoll ist. Oder liebevoll. Liebevoll oder bedeutungsvoll. Etwas, das Inhalt hat. Schick nichts, das keinen Inhalt hat. Okay. Halt dein Aktivitätsniveau nieder und halt deinen Bedarf nieder. Um deine Meditation zu schützen. Nicht nur aus einem Gefühl von, um Glück zu haben oder so etwas, sondern um deine Meditation zu schützen, sieh ganz genau hin, wie viel Beschäftigkeit du betreibst und welche Dinge du tust, die unnütz sind. Das ist die Art und Weise, deine Meditation zu schützen. Wenn du dich an das Prinzip hältst, nicht zu viele Dinge zu wollen, und wenn du dich an das Prinzip hältst, dass du zutiefst dankbar bist für all das, was du erhältst und bekommst, Automatisch werden dadurch deine Aktivitäten weniger werden. Deine Beschäftigtheit wird reduziert werden. Wenn du nicht viele Dinge brauchst und wenn du dieses tiefgründige Gefühl von Dankbarkeit hast für alles, was du auf dich zukommt und was du bekommst, dann wirst du automatisch weniger Dinge benötigen und weniger Dinge wollen. Verstanden? Habt ihr das verstanden? Okay. Okay, nächster Punkt. In Tibet hat es andere spirituelle Aktivitäten gegeben, die zweitrangig waren. Eines war zum Beispiel Katsimins, das ist die vedische Astrologie. Okay? Also den Leuten, die die Zukunft voraussagen. Das hat eine tiefe, tiefe philosophische Basis in Tibet, aber es ist als eine zweitrangige spirituelle Aktivität betrachtet worden. Es ist nicht so wie Meditieren oder Mitgefühl, Mitleidenschaft mit anderen zu haben. Eine zweite Sache war Heilen. Also viele, viele der Mönche damals waren Heiler. Was nennt man das? Wie nennt man das? Also den anderen Leuten Dinge vorherzusagen mit Würfeln, da kommt jemand und fragt, was soll ich machen, und dann macht man so und dann wirft man die Würfel. Chomchok bedeutet, in Tibet hat es einen Brauch gegeben und ich war ein Opfer davon. Manche Leute rufen das Kloster an und sagen, ich hätte gern 18 Mönche, um die Diamond Kata Sutra von 4 bis 8 am Nachmittag aufzusagen. Und man verspricht ihnen ein großes Abendessen. Und das ist eine Art von Brauch in Tibet. Und ich habe das 20 Jahre lang machen müssen. Und das nennt man Tungchok. Tungchok bedeutet die Rituale der Stadt. Man muss in die Stadt gehen und ihnen die Diamond Kata Sutra vorlesen, die halb eingeschlafen sind. Und wenn man das macht, dann kriegt man ein Abendessen. Der sagt, gib auch diese Dinge auf. Auch die geringwichtigen spirituellen Dinge, die soll man aufgeben, weil sie auch Geschäftigkeit haben. Der sagt auch, geringfügig wichtige spirituelle Aktivitäten sind nicht nur für uns Anfänger gefährlich, aber auch für diese hohen Lama, hohe spirituelle Praktizierende. Die haben auch eine Gefahr. Die müssen auch aufpassen, die müssen auch von diesen Dingen verführt werden. Er gibt ein Beispiel dazu. Wer war das? Um wen geht's hier? Um wen gibt's? 12, 1964, er hat Influenza auf Jetsun Kapa gehabt. Jetsun Kapa war zu jung, um ihn zu treffen, aber er hat den Kanon der buddhistischen Praxis gesammelt. 4.500 Texte. Und Lama Dampa bedeutet dieser heilige Lama, diese spezifische Person, die Sulam Gelchen genannt war, der 1312 bis 13 75 gelebt. Er ist ein wichtiger Sakya-Lama. Es sind zwei ganz wichtige, bedeutende Lama ihrer Zeit. Und die nennt er. Er kriegt viel von diesen Dingen, die ich jetzt erzähle. Ich weiß nicht, ob ihr an die glaubt oder nicht, aber ich auf jeden Fall, ich erzähle es euch. Es gibt einen Geist dort, der heißt Behar, das ist eine Korruption von Behar. Das war ein Geist, der in Tibet gelebt hat, und er wollte diese zwei hohen Lamas stören. Er wollte die Praxis dieser beiden hohen Lamas stören. Die sind zu gut geworden in Meditation. Wie nennt man das? Ihr Kopf ist wie sagt man das auf Englisch? Die sind auf den Radar dieses Geistes gekommen, von einem negativen Geist. Die haben gesagt, oh, diese Jungs werden in Meditation gut, jetzt müssen wir was tun. Die sagen, wenn man in seiner Praxis gut wird, dann zieht man Probleme an. Die Geister. Die Geister mögen das nicht, da zieht man dann Probleme an. Es gibt Geisteswesen, die das nicht wollen. Und sobald man wirklich ernsthaft wird in Meditation, dann beginnen sie einen Straßenbauer in deiner Nähe aufzubauen. Diese Jungs, die sehen aus wie Straßenarbeiter, aber das sind sie nicht. Das sind Geisteswesen. Wahrscheinlich BHs. Okay? Die Minute, wo du beginnst, etwas richtig zu machen, dann kommen die, ganz im Ernst, wirklich. In allen unterschiedlichen Formen, okay? Die wollen nicht, dass du meditierst. Auf jeden Fall. Dieser eine negative Geist wollte die Meditation dieser zwei Lamas ruinieren. Und er hat ihnen einen Eisenstift gegeben. Das war in Tibet eine große Sache, weil die meisten haben Holzstifte gehabt. Das Wort für Stift oder Kugelschreiber ist Nyko und das bedeutet Bambus. 99% der Einwohner haben Bambusstifte und damit haben sie geschrieben. Aber wenn du wirklich eine große Person bist, dann hast du einen Eisenstift, einen Eisenkugelschreiber bekommen. Dieser Dämon hat den zwei hohen Lamas einen Eisenkugelschreiber gegeben. Aus Metall. Einen für jeden von ihnen. Und er hat ihnen beigebracht, wie man komplizierte astrologische Zeichnungen und Strukturen macht. Und jeder von ihnen hat 1000 dieser Metallkugelschreiber aufgebraucht, indem sie in ihrem Leben, während und weil sie komplizierte astrologische Analysen und Aufstellungen gemacht haben. Verstanden? Habt ihr es verstanden? Und sie haben ihre spirituellen Ziele nicht erreicht. Heute würde man sagen, so etwas wie Facebook, oder? Okay? Wenn man es nicht für spirituelle Zwecke verwendet, aber ganz im Ernst. Heutzutage würde BH euch ein Facebook-Konto anbieten. Etwas, was dir hilft, deine Zeit angenehm zu verschwenden. Und dann plötzlich bist du alt und du bist zu alt zum Meditieren. Das passiert. Ich habe Leute getroffen. Ich habe vor kurzem jemanden getroffen. Er hat zu mir gesagt, du kannst dich nicht an mich erinnern, aber ich bin nach Howell, New Jersey gekommen, im selben Jahr, als du dorthin gekommen bist. Und ich war in der Küche von Ken Rinpoche gekommen, am selben Tag, wo du dort begonnen hast. Und schau, wie weit du es gebracht hast. Und ich habe mein ganzes Leben verschwendet. Ich habe die letzten 40 Jahre verschwendet und ich war am selben Tag in der Küche wie du und ich hätte es besser machen sollen, aber ich habe mein Leben verschwendet. Ich hab's verschwendet. Und macht das, lasst das nicht zu, dass Facebook euer Leben Facebookt. Okay? Ich mache keinen Scherz, okay? Und es sollte etwas sein, was herausfordernd ist und interessant, richtig? Ein Dämon wird mit etwas kommen, so wie die Super Bowl, das Super Bowl-Finale. Das wird er nicht tun, oder? Er wird mit etwas Tieferem, etwas Spannenden, Herausfordernden auf dich zukommen, so dass du dein Leben verschwenden kannst, wo du das Gefühl hast, dass du etwas Gutes tust und etwas weiterbringst, wenn du eigentlich nichts weiterbringst. Zum Beispiel astrologische Berechnungen zu machen. Gyaltse Tomesamo, hat in demselben Gebiet gelebt wie diese beiden Lama in dieser Zeit. Er hat einen wunderschönen Kommentar geschrieben zu Master Shantidevas Arbeit, Bodhisattva Chavyatara. Das war die erste Klasse, die ich jemals bekommen habe. Es ist ein wunderschöner Kommentar. Er hat über Liebe und Mitleidenschaft, möchte ich es nennen, nicht Mitleid, sondern Mitleidenschaft, meditiert. Anstelle, um Programmieren zu lernen, ist er in der Ecke gesessen und hat über Liebe und Compassion, Mitleidenschaft meditiert. Und der Dämon konnte ihn nie erreichen. Der Dämon versuchte, aber er hat ihn nie erreichen. Er hat versucht, ihn zu verführen mit Macht, mit Wissen und Berühmtheit. Und das Einzige, was er tun wollte, war, dort zu meditieren, für Liebe zu anderen Leuten und der und er hat den Eisenstift nicht genommen vom Dämon. Versteht ihr? Er hat das Facebook-Account nicht genommen. Verstanden? Er ist in einer Ecke gesessen, hat über das Leiden dieser Welt meditiert und der Dämon hat ihn nicht erreichen können. Versteht ihr? Jetsun Kapa selbst hat 18 Bände von Schriften geschrieben, die über 10.000 Seiten in Summe ausgemacht haben. Und es war ein Brauch in Tibet, dass wenn man eine gute, schwere Schrift, dann hat man den Titel des Buches in drei unterschiedlichen Sprachen auf den Titel geschrieben, auf Tibetisch und zwei Formen von Sanskrit. Tibetisch und zwei Formen von Sanskrit. Das sind Sprachen, die viele Jahre brauchen, so dass man sie lernen kann. Man muss einen besonderen Stift und eine besondere Art und Weise haben, um die schreiben zu können. Und das war ein Zeichen, dass man ein guter Gelehrter war. Wenn man den Titel seines Buchs in drei Schriften schreiben konnte, war das ein Zeichen, dass man ein guter Gelehrter war. Jetsun Kapa aber hat das niemals getan. Warum? Es ist nicht, dass er nicht Sanskrit gekannt hat. Die Regeln, wie man Sanskrit schreibt und wie man Sanskrit auch in einer Art Dichtform schreiben kann, sind sehr schwierig und sehr kompliziert. Und es ist nicht so, dass Jetsun Kapa das nicht konnte. Aber hat sich mehr darüber gefürchtet, dass man durch das Lernen und das Verwenden von Zeit auf sekundären Praktiken dazu Zeit verschwenden könnte. Und deshalb hat er in sein Buch nicht diese drei Sprachen geschrieben. Er hat sich darüber Sorgen gemacht, dass er von weniger wichtigen Praktiken abgelenkt werden würde und die seine höheren Praktiken stören und zerstören könnten. Okay? Und daher hat er diese Dinge nicht gemacht und diese Sprachen nicht auf diese Art gelernt. Ich selbst, wer ist ich? Richtig, Babon Karim Bocek. Ich selbst habe ein Jahr damit verbracht, eine komplizierte astrologische Zeichnung zu machen, wo die Bewegung von Planeten und so weiter. Ja, heute macht man das übrigens in der Software mit Computern, die machen das im Internet. Aber ich selbst habe ein Jahr damit verbracht, seine Zeichnung zu machen. Für eine Zeichnung. Für eine gute, komplizierte Zeichnung, sagt Babon Karimpoche, ich habe ein Jahr dafür gebraucht. Ein Jahr. Und ich habe ein Loch in meinen Finger hineingekommen, weil ich mit dem Finger die Bewegung der Planeten nachgefahren bin. Und habe da ein Geschwür, eine offene Wunde bekommen, weil ich versucht habe, das abzuzeichnen. Ich habe meinen Finger verbraucht an dieser Berechnung für ein Jahr. Und der einzige Benefit, den ich daraus gezogen habe, ist, dass ich zwei von diesen hölzernen Tischen oder Flächen verbraucht habe. Das habe ich gemacht, sonst habe ich da nichts rausbekommen. Ich habe zwei solcher Dinge verbraucht. Sogar diese spirituellen Unternehmen waren eine Zeitverschwendung. Sie waren geschäftig und beschäftigt sein. Es hat meiner Praxis überhaupt nicht geholfen. Von dieser Praxis bekommt man nicht einmal gute Samen, Geistessamen für später. Er sagt, manche spirituellen Praktiken führen dazu, dass man zumindest gute Samen im Geist für später bekommt. Aber mit dieser Arbeit habe ich nicht mal gute Samen für die Zukunft gesetzt. Und er sagt, sei nicht diese Art von Person, die versucht, zu einem Zuckerrohrpflanze zu gehen und die versucht, die Blätter zu essen. Versteht ihr? Brich das Zuckerrohr auf und iss das Inside. Das ist, wo der Zucker ist. Verschwende deine Zeit nicht damit, an peripher interessanten spirituellen Entwicklungen oder Praktiken. Verschwende deine Zeit nicht damit. Ich habe heute in der Früh ein Buch bekommen, Und die haben zu mir gesagt, das wirst du lieben, Geshe Michael. Und die haben gesagt, es gibt dieser Gehirnwissenschaftler, der hat rausbekommen, dass Buddhismus in Ordnung ist. Ja. Und ich hab mich bedankt und dann habe ich das Buch weggeworfen. Sobald ich nach Hause gekommen bin, habe ich es weggeworfen. Es wird mir nicht helfen. Es ist nur die Spekulation von jemandem, ob das Buddhismus jetzt in Ordnung ist. Und das bedeutet nichts. Es ist peripherer, spiritueller Mist. Ihr habt keine Zeit für so etwas. Lassen wir das als Dünsi definieren auf Tibetisch. Das ist peripherer, spiritueller Müll. Dafür habt ihr keine Zeit. Geht, zielt auf die spirituellen, wichtigen Dinge zu. Versucht Leerheit zu sehen und gut zu meditieren. Und hört auf, diesen spirituellen Müll als interessant zu empfinden. Er sagt, es gibt Leute, die ihr ganzes Leben damit verbringen, auf unwichtigen spirituellen Unterpunkten zu diskutieren oder sich mit denen zu beschäftigen oder mit spirituellem Müll. Und die werden alt. Die werden, wie nennt man das? Genkop bedeutet, das bedeutet senil. Die werden körperlich, wie nennt man das? Ihr Körper wird verbraucht. Die gehen so auf diese Art und Weise, die sind 80 Jahre alt und die haben ihr Leben verschwendet mit diesem New Age Müll. Und sie wissen nichts und sie haben nichts erreicht und sie verstehen nichts. Und sie sind nur alt geworden. Und die haben ihr ganzes Leben damit verschwendet. Wir hatten das in Sedona, wo ich gelebt habe. Da gibt es solche Plätze. Okay. Und man sieht diese Leute noch immer, richtig, ist eine traurige Sache. Man sieht diese Hippies, diese ehemaligen Hippies, die sind jetzt 60, 70 Jahre alt. Und in den lokalen Lebensmittelgeschäften, in den kleinen Lebensmittelgeschäften, wenn ich da mit dem Fahrrad hinfahre, das ist eine lange Reise, dann ist der halbe Teil des Supermarkts ist Wein. Diese Leute, die haben ihr Leben in der Hippie-Bewegung begonnen und die waren alle, wie nennt man das? Ja, inspiriert zu höheren Zielen. Und jetzt sind sie nur in diesen Supermärkten, wo es den Wein gibt und trinken Wein. Und er sagt, die sind alt und die haben eine Glatze bekommen und das Einzige, was sie im Leben jetzt noch haben, ist herumzusitzen und Wein zu trinken. Ninche bedeutet Akal. Akal bedeutet, das bricht mein Herz, das zu sehen. Okay? Die sind mit solcher Hoffnung in den 60ern begonnen und jetzt sitzen sie herum und trinken Wein und reden Nonsens. Und die haben nichts gemacht. Sie haben nichts erreicht. Sie haben nichts Wirkliches. Wie nennt man das? Sie haben keine Stärke. Sie haben keine spirituelle Stärke. Sie haben nichts bekommen. Okay, es hat eine Sutra gegeben. Ah, ich wäre übrigens fertig. Wir sind beinahe durch. Es ist nicht mehr viel. Es gibt eine Sutra, die heißt, üblicherweise wird eine Sutra nach der Person benannt, die um die Sutra gebeten hat. Das heißt, jemand ist zu Lord Buddha gegangen und hat gesagt, was denkst du darüber? Und wenn sein Name Joe war, dann heißt die Sutra, die von Joe initiiert wurde. Okay? Es gibt eine Sutra, die von Surata erbeten wurde, jemanden, der Surata heißt. Und er war ein Bettler. Er war ein Bettler. Und der Bettler Surata, er hat den Chitamani gefunden. Was ist ein Chitamani? Was ist das? Richtig, es ist ein Wunschjuwel. Das ist so wie Aladdins Lampe. Wenn man die reibt, dann kannst du bekommen, was du willst. Du bittest nur darum und du bekommst alles, was du willst. Ich habe ein paar gute Scherze von Aladdins Wunderlampe, aber über die kann ich jetzt leider nicht sprechen. Die sind aber wirklich sehr lustig. Ich kann sie euch erzählen inkognito. wie auch immer, er hat dieses Juwel gefunden, das dir alles gibt, was du bekommst. Du fragst dieses Juwel, was du willst, und du kriegst, was immer du dir wünschst. Und er wollte es der Person geben, die am meisten das benötigt hat im ganzen Königreich. Der hat entscheidet, ich gebe das der Person im ganzen Königreich, die am ärmsten ist. Und er hat es bei Jenake gegeben. Bei Jenake war ein König. Er war der König dieses Königreichs. Und dieser Bettler Suratra ist zum König gegangen und hat gesagt: Sieh, ich habe für die traurigste und ärmste Person im ganzen Königreich gesucht und ich habe sie gefunden. Du bist das. Und ich bitte dir dieses Juwel an. Ich werde meine Wünsche daran nicht verbrauchen, sondern ich gebe sie dir. Okay? Weil du die traurigste Person im ganzen Königreich bist. Und der König hat gesagt: Warum? Und der Bettler hat geantwortet: Der Grund, warum du die ärmste Person im ganzen Königreich bist, ist, weil du die Person bist, die am meisten Wünsche hat. Verstanden? Versteht ihr das? Du bist die ärmste Person in diesem ganzen Königreich, weil das, was du willst, so riesengroß ist. Deine Begierden sind so groß, dass sie fast unerfüllbar sind und dadurch bist du der ärmste Mensch in diesem Königreich. Dann hat Babonka Rinpoche die Geschichte erzählt von jemandem, der Geshe Ben genannt wurde. Das ist nicht Bengalmi. Und Geshe ist ein Titel, den es seit 1000 Jahren gibt. Und Ben war ein berühmter Geshe. Sein voller Name ist Ben Gyumpa. Wie auch immer. Was ist passiert mit ihm? Oh, es hat einen Bericht gegeben, dass eine große Gruppe von Banditen zu einem bestimmten Platz gekommen sind, okay? Und jeder hat sich gefürchtet und die Sachen zusammengepackt und sie auf Jagdwagen gepackt. Und die ganze Stadt hat begonnen, ihre Wägen zu packen und hat die Dinge herausgebracht, um sie aufs Land zu bringen. Was übrigens auch vor der Invasion der chinesischen Kommunisten passiert ist, 1950er Jahren. Tausende von Dingen wurden vergraben und die Leute haben ihre Sachen also in der Stadt zusammengesucht und zusammengeräumt und sie auf ihre Ochsenwägen gepackt. Und Geshe Ben hat also seine Mönchschale aufgenommen und seinen Mönchschal aufgenommen und dann ist er gegangen. Weil das war alles, woran er denken musste und das war alles, was er gebraucht hat. Versteht ihr? Und Babonka Rinpoche sagt, ihr solltet sein wie Geshe Ben. Das, was du brauchst, sollte etwas sein, was du an dir tragen kannst und das sollte genug sein, um aus der Stadt rauszugehen, nicht mehr. Okay. Wir sind beinahe durch. Ich glaube, wir sind beinahe fertig, oder? Wir haben noch 5 Minuten. Das ist beinahe pünktlich. Ich glaube, wir sind jetzt beim letzten Punkt. Versuch dich daran zu erinnern, dass alles in deinem Leben vorübergeht. Alles, was dich davon abhält, meditieren zu lernen, hilft dir am Ende des Lebens nichts. Worüber immer du dich beschäftigst, alles, was dich davon abhält zu meditieren, es wird vorübergehen. Und du wirst dich nicht daran erinnern können. Womit du dich immer auch jetzt beschäftigst, du arbeitest an einem neuen Haus, ob du arbeitest für ein neues Auto oder um einen neuen Burschen kennenzulernen, einen Jungen kennenzulernen, worüber du auch immer dich beschäftigst, das dich davon abhält, dass du eine Stunde am Tag meditieren kannst, du wirst dich in 5 Jahren nicht daran erinnern können. Du wirst es in einem Jahr nicht mehr haben, aber in 5 Jahren von jetzt an wirst du dich nicht einmal mehr daran erinnern können. Alle diese Dinge sind alle, wie nennt man das? Trans, sind vorübergehenden Freuden. All diese Dinge, über die ihr euch jetzt Sorgen macht oder und die dich munter halten, die werden in 5 Jahren nicht mehr existieren. Und dann wirst du noch immer nicht imstande sein zu meditieren. Und daher lass es einfach weg und lern zu meditieren, weil das wird bei dir bleiben. Und das ist ein lebenswichtiges Ding, es zu haben, aber ein Auto ist das nicht und dein Haus ist es auch nicht. Und die meisten deiner Freundschaften sind es auch nicht. Lern zu meditieren und du wirst etwas wirklich Wertvolles bekommen, das jedem helfen wird. Okay, jetzt kommt die Zusammenfassung, die unterm Strich rauskommt und dann könnt ihr nach Hause gehen. Wenn du dich jetzt also anstrengst, um meditieren zu können, wenn du alles vorbereitet hast, den Platz und die Meditationsfreunde, die schwergewichtigen Motorradgangs, Meditatoren, und ein ethisches Leben lebst und alles tust und all diese Punkte vorbereitet hast, dann kannst du, sagt er, innerhalb von 6 Monaten Shamatha erreichen. Okay. Das ist ein sehr berühmtes Zitat. Ein sehr berühmtes Zitat. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat auch niemand, den ich jemals kennengelernt habe, all diese Vorbedingungen erreicht. Jeden, mit dem ich rede, sagt, ich bin in 6 Monaten nicht zu Shamatha gekommen. Und wenn man die fragt, dann findet man raus, sie versuchen auf einem lauten Platz zu meditieren. Sie haben ihre Steuern nicht in Ordnung gebracht. Es gibt etwas in ihrem Leben, das sie nicht in Ordnung gebracht haben. Oder sie haben nicht die richtigen Instruktionen bekommen. Oder etwas von diesen Dingen haben sie nicht fertig gemacht. Also verbringt etwas Zeit morgen. Denkt darüber nach. Denkt darüber nach. Hast du diese Vorbedingungen? Was musst du tun, um sie zu bekommen, um sie zu erreichen? Was gibt es, das du vermisst, bevor du zu meditieren beginnst? Wir werden durch diese Seiten nicht mehr durchgehen. In den nächsten 10 Jahren werden wir diese Seiten nicht mehr durchgehen. Okay? Und daher müsst ihr dranbleiben. Es ist wie in der Schule, wenn man Mathematik macht. Und wenn man ihr nicht, wie nennt man das? Wenn ihr nicht Geometrie machst und du versuchst Algebra zu machen, das funktioniert nicht. Jedes Mal, wenn wir eine Klasse machen, musst du daran arbeiten, weil du nächste Klasse nicht Zeit machst. Da machen wir schon wieder das nächste. Und zwischen heute und morgen Nachmittag, denk darüber nach, hast du all die Vorbedingungen fertig, um die Meditationspraxis zu beginnen? Und lern diese Punkte und denk sie durch. Es wird es online geben, richtig? Diese Klasse gibt es auch online, ja, im Internet. Ja. Wenn ihr einen Link braucht, sprecht mit Signe. Aber ihr könnt diese ganze Klasse durchsehen oder sie das Audio noch einmal durchhören, aber versteht das und bekommt es richtig hin. Und dann untersuch dein Leben und sieh, ob du all diese Punkte hast, die du benötigst. Wenn das stimmt, vielleicht sind 6 Monate möglich, um Shamatha zu erreichen. Wenn nicht, dann wird es vielleicht niemals passieren. Vielleicht liegt es nicht an deinem Stil des Meditierens, vielleicht liegt es an den Vorbedingungen. Vielleicht gibt es etwas darin, das du nicht hast und das du nicht vorbereitet hast. Vielleicht hat es nichts damit zu tun, dass du nicht lange genug meditierst oder mit dem Rücken oder wie du sitzt oder mit deiner Technik. Vielleicht hat es mit etwas anderem zu tun, dass mit dem Platz irgendwas nicht passt. Verstanden? Wenn ja, dann könnt ihr nach Hause gehen. Morgen um zwischen 9:30 und 11:15 gibt's eine Meditation mit Geshe-la und auch eine ganz sanfte Yoga-Praxis. Das wird in diesem Raum stattfinden und die nächste Session beginnt um 3:30. Es gibt eine
Pause morgen um diese Zeit?
Ganz im Allgemeinen, wenn man Yoga und Meditation macht, bevor diesen Klassen, dann ist euer Geist viel frischer und es gibt eine viel tiefere Erfahrung dadurch. Und deshalb beginnend mit morgen und während der ganzen Woche, außerhalb Mittwoch, wo es, das ist der freie Tag, werden wir jeden Morgen meditieren, um 9:30 hier. Meditation von 9:30 bis 10:30. Und da gibt es nur Meditation und wir werden nichts sprechen, kein Blabla. Und morgen von 10:30 bis 11:15, vielleicht brauchen wir ein bisschen länger Meditation, aber dann mache ich mit euch, mit jedem, der will, machen wir eine besondere Yoga-Session, die von einer Frau gelehrt wurde, die Lady Niguma heißt, in Indien vor 1000 Jahren. Das ist eine sehr, sehr sanfte, die jeder machen kann und sehr kraftvolle Yoga-Serie. Übers Wochenende mache ich ein Anfänger-Serie von Lady Niguma und wenn ihr keine regelmäßige Yoga-Praxis habt und eine beginnen möchtet und wenn ihr so antik seid wie ihr oder jünger, dann könnt ihr lernen, eine ganz sanfte, gesunde Yoga-Praxis lernen. Und das ist etwas, das man das ganze Leben dann machen kann. Man kann es in einer halben Stunde machen, bevor man zur Arbeit geht. Das ist wundervoll und sehr kraftvoll. Und jeden Tag werden wir auch eine etwas herausforderndere Klasse machen, die das zweite Niveau betrifft. Und da haben wir jemanden eingeladen. Ein paar der Yoga-Lehrer, die ich im ganzen Land kenne und deren Klassen ich schätze. Und diese Yoga-Lehrer, von denen ich persönlich Klassen bekommen habe, werden die kommen und es gibt ein paar ganz hervorragende Sponsoren, die Geld gespendet haben, dass die hierher fliegen können. Und es wird ein paar hervorragende Yoga-Lehrer geben, eine von New York, die Allison West heißt. Und es gibt einen Lehrer von Los Angeles, Jenny Bill, den ich wirklich liebe. Ich habe gerade eine Klasse mit ihm gemacht eines Tages und ich habe sie gefragt, ob sie kommen würde. Denn sie kommt am Sonntag. Sie kommt am Sonntag. Sie ist wirklich eine fantastische Yoga-Lehrerin. Und dann werden wir versuchen, ein paar andere Lehrer zu bekommen. Es gibt noch einen, morgen ist nur ein Niveau, weil wir nicht die Zeit haben und sie brauchen die Kirche. Aber danach machen wir ein Anfängerniveau und wenn man kein Yoga macht, kommt. Es gibt Leute, die hier sitzen, die hatten Arthritis vor einem Jahr und haben begonnen mit Lady Niguma Yoga und jetzt sind sie besser, es geht ihnen gut. Die sind gesund und glücklich. Kommt und lernt das, es wird euch Spaß machen. Kommt zu einer oder zwei, ihr werdet wahrscheinlich nicht sterben. Voraussichtlich nicht sterben. Ihr bekommt heute Abend eine Hausübung, die bis morgen Nachmittag fertig gemacht werden soll. Und ihr könnt sie an die Nicole abgeben. Wo ist sie? Ja. Ihre Verantwortung ist, die Ausübung auszuteilen, einzusammeln und es gibt ein Team von Leuten, die es korrigiert. Und wenn ihr die ganzen Hausübungen fertig macht, bekommt ihr ein Zertifikat am Sonntag, nächsten Sonntag. Und dann seid ihr, möchten wir euch ermuntern, anderen Leuten das weiterzugeben. Okay? Und ich sage es jetzt nochmal, das ist nur der Beginn einer 10-jährigen Reise. Und ich weiß nicht, ich habe diese Dinge gefüttert bekommen, seit ich 20 Jahre alt war. Und von 20 bis 40 habe ich diese Dinge bekommen. Und ich habe eine Basis in meinem Leben bekommen, eine Basis in meinem spirituellen Leben, die sehr stark war und sehr wundervoll. Und wenn ihr mit dem weitermacht und weiter tut, es ist nicht so viel Investition, zweimal im Jahr zu kommen, richtig? Aber wenn ihr das weiter tut und weitermacht, werdet ihr euch permanent verändern. Euer Herz wird sich verändern. Und ihr werdet ein wunderschönes, glückliches Leben führen. Und beginnt nur damit. Für mich ist es wirklich fantastisch und ganz besonders. Es ist der erste Abend jetzt Und in 10 Jahren von jetzt wird es den letzten Abend geben. Und während dieser 10 Jahre werdet ihr Dinge lernen, die euer Leben wirklich wunderschön wird. Und ihr werdet anderen Leuten helfen können auf eine Art und Weise, die ihr euch gar nicht vorstellen könnt. Und ich möchte euch diese 6 Leute nochmal zeigen, die hier bei British Airways waren. Die haben sich ihr ganzes Leben nicht vorstellen können, dass sie einmal eine Gruppe von Leuten lehren werden, die ein Unternehmen von 12 Milliarden Dollar Unternehmen leiten und 43.000 Angestellte haben und denen Meditation beibringen. Ich glaube es nicht, oder? Ich habe das nicht erwartet in einem Leben, oder? Richtig? Es können verrückte Dinge passieren, wenn ihr euch trainiert in diesen Dingen und das übt, dann wird euer Leben wie ein Wunder werden. Und ihr werdet ein wunderschönes, wundervolles Leben führen. Und was euer Leben wundervoll macht, ist, dass ihr anderen Leuten was Wundervolles weitergeben könnt. Und daher kommt und lernt. Und lass uns einen Deal machen. Masal, ja? Sagt Masal alle zusammen. Masal. Masal bedeutet, das ist nur ein kleines. Eine kleine 10-jährige Verpflichtung. Okay, vielen Dank.